herzlich willkommen zu Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 22. Mai, ich bin Ilonka und es geht weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich werde euch die einzelnen Stellen wie immer direkt vorher ansagen und wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Josua Kapitel 8. Die Vernichtung von Ai. Nun sagte Jahwe zu Josua: Hab keine Angst und sei nicht niedergeschlagen. Nimm das ganze Heer mit und zieh nach Ai hinauf. Ich habe den König von Ai, sein Volk, seine Stadt und sein Gebiet in deine Hand gegeben. Du sollst mit Ai und seinem König dasselbe tun, was du mit Jericho und seinem König gemacht hast. Aber die Beute und das Vieh dürft ihr diesmal für euch behalten. Leg einen Hinterhalt im Rücken der Stadt. Bevor sich Josua mit dem Heer auf den Weg machte, wählte er 30.000 erfahrene Kämpfer aus und schickte sie in der Nacht mit folgender Anweisung los: Legt euch auf der anderen Seite der Stadt in einen Hinterhalt, aber nicht zu weit entfernt von ihr. Dort haltet euch bereit. Ich werde mit dem Hauptheer vor die Stadt ziehen. Wenn sie dann einen Ausfall machen wie beim ersten Mal, werden wir uns vor ihnen zurückziehen. Sie werden uns nachsetzen. Doch so werden wir sie von der Stadt abschneiden. Sie werden denken, dass wir wie beim ersten Mal vor ihnen fliehen. Wenn das geschieht, sollt ihr aus dem Hinterhalt hervorbrechen und die Stadt erobern. Jahwe, euer Gott, wird sie in eure Hand geben. Und wenn ihr dann die Stadt eingenommen habt, steckt sie in Brand, wie Jahwe es angeordnet hat. Haltet euch genau an meinen Befehl. So hatte Josua sie losgeschickt. Sie umgingen die Stadt und legten sich im Westen zwischen Bethel und Ai in den Hinterhalt. Josua aber verbrachte die Nacht beim Hauptheer. Früh am Morgen stand er auf, ließ das Volk antreten und stellte sich mit den Ältesten an die Spitze und führte das Heer gegen Ai. Sie näherten sich der Stadt von Norden her und rückten so nahe heran, dass nur noch ein Tal zwischen ihnen und Ai war. Josua hatte außerdem noch 5000 Mann westlich der Stadt in einen Hinterhalt zwischen Bethel und Ai gelegt. Das Hauptlager stand nördlich der Stadt, die Reserve westlich. Noch in der Nacht rückte Josua auf die Talebene vor. Als der König von Ai das sah, rückte er in aller Eile früh mit seinen Männern zum Kampf gegen Israel aus. Er wollte das Schlachtfeld in der Ebene erreichen, wusste aber nichts von dem Hinterhalt. Josua und die Männer Israels ließen sich von ihm schlagen und flohen in Richtung Wüste. Darauf wurden alle in der Stadt verbliebenen Männer aufgeboten, um die Fliehenden zu verfolgen. Sie jagten Josua nach und wurden dabei von der Stadt abgeschnitten. Nicht ein Mann war in Ai oder Bethel zurückgeblieben. Alle jagten hinter den Israeliten her und ließen die Stadt ohne Schutz mit offenen Toren zurück. Nun sagte Jahwe zu Josua: Strecke das Schwert in deiner Hand gegen Ai aus. Ich gebe die Stadt in deine Gewalt. Josua tat es. Sobald er seine Hand ausstreckte, brach der Hinterhalt aus seiner Stellung hervor. Die Männer überfielen die Stadt, eroberten sie und steckten sie schnell in Brand. Als die Männer von Ai zurückblickten, sahen sie den Rauch aus ihrer Stadt zum Himmel aufsteigen. Doch sie hatten keine Möglichkeit zur Flucht. Sie konnten weder vor noch zurück, denn die Truppen, die zur Wüste hin geflohen waren, kehrten um und wandten sich gegen ihre Verfolger. Als Josua und die Israeliten nämlich sahen, dass der Rauch aus der Stadt aufstieg, machten sie kehrt und griffen die Männer von Ai an. Diese hatten ja ihre Stadt verlassen und sie verfolgt. Doch auf einmal waren sie von beiden Seiten eingeschlossen. Sie wurden vollständig aufgerieben. Keiner kam mit dem Leben davon. Den König von Ai hatten die Israeliten lebendig gefasst und zu Josua gebracht. Als sie dann alle ihre Gegner auf dem Schlachtfeld in der Wüste getötet hatten, drangen sie erneut in die Stadt ein und brachten alle Einwohner mit dem Schwert um. An diesem Tag starben alle Leute von Ai, etwa 12.000 Männer und Frauen. Josua hatte nämlich seine Hand mit dem ausgestreckten Langschwert nicht zurückgezogen, bis der Bann an allen Bewohnern von Ai vollstreckt war. Das Vieh und das sonstige Beutegut aus der Stadt behielten die Israeliten diesmal für sich, wie es Josua von Jahwe befohlen worden war. Josua ließ Ai vollständig niederbrennen und machte es für immer zu einem Schutthaufen. es ist noch heute zu sehen. Den Leichnam des Königs von Ai ließ er bis zum Abend an einen Baum hängen. Bei Sonnenuntergang befahl Josua, ihn abzunehmen und in den Durchgang des Stadttores zu werfen. Die Männer Israels errichteten dann einen großen Steinhaufen über ihm, der noch heute zu sehen ist. Der Altar auf dem Ebal. Damals baute Josua auf dem Berg Ebal, Jahwe, dem Gott Israels, einen Altar. Und zwar so, wie es Mose, der Diener Jahwes, den Israeliten befohlen hatte und wie es auch im Gesetzbuch des Moses steht. Es entstand ein Altar aus unbehauenen Steinen, die noch kein eisernes Werkzeug berührt hatte. Auf diesem Altar brachten die Israeliten Jahwe Brandopfer dar und aßen von den Freudenopfern. Auf die Steine dort schrieb Josua in Gegenwart des Volkes eine Abschrift vom Gesetz des Mose nieder. Dann stellte sich das ganze Volk Israel mit seinen Ältesten, Anführern und Richtern sowie den Fremden, die sich ihnen angeschlossen hatten, auf beiden Seiten der Bundeslade auf. Die eine Hälfte stand mit dem Rücken zum Berg Garizim und die andere zum Berg Ebal. Zwischen ihnen, an der Bundeslade Jahwes, standen die Priester aus dem Stamm Levi, die die Lade trugen. So sollte das Volk Israel nach der Anweisung von Mose, dem Diener Jahwes, gesegnet werden. Danach las Josua das ganze Gesetz laut vor, den Segen wie den Fluch, genauso wie es im Gesetzbuch geschrieben steht. Er ließ kein einziges Wort davon aus. Die ganze Versammlung Israels, auch die Frauen, die Kinder und die Fremden, die bei ihnen lebten, hörten jedes Wort, das Mose befohlen hatte. Jesaja Kapitel 13. Gottes Wort lastet auf Babylon. Wort, das auf Babylon lastet und das Jesaja ben Amos offenbart wurde. Auf dem kahlen Berg stellt ein Feldzeichen auf, erhebt die Stimme, ruft sie herbei, winkt mit der Hand. Durch die Tore der hohen Herren ziehen sie ein. Ich selbst rief meine Heiligen zum Kampf, sie jubeln über meine Hoheit und Macht. Hört ihr das Dröhnen auf den Bergen? Getöse wie von einer großen Menge? Horch! Ganze Königreiche kommen heran, viele Nationen versammeln sich. Jahwe, der allmächtige Gott, mustert sein Heer. Aus fernen Ländern kommen sie, von dort, wo der Himmel die Erde berührt. Es ist Jahwe mit den Waffen seines Zorns, um zugrunde zu richten das ganze große Reich. Schreit vor Angst, denn Jahwes Tag ist nah. Der Allmächtige holt zum Vernichtungsschlag aus. Da werden alle Hände schlaff und jeden verlässt der Mut. Vor Schrecken sind sie ganz verstört, von Krämpfen und Wehen gepackt. Sie winden sich wie eine gebärende Frau. Einer starrt den anderen an, wie Feuer glüht ihr Gesicht. Seht, es kommt der Gerichtstag Jahwes, ein grausamer Tag, voll Wut und Zorn. Er macht die Erde zu einer Wüste und vernichtet alle Sünder darin. Die Sterne am Himmel funkeln nicht mehr und vergeblich sucht man den Orion. Die Sternbilder haben kein Licht. Die Sonne wird schon im Aufgang finster und der Mond gibt kein Licht in der Nacht. Für ihre Bosheit strafe ich die ganze Welt. Ihre Schuld zahle ich allen Gottlosen heim. Die Arroganz der Stolzen löse ich auf und den Hochmut der Herrscher erniedrige ich. Einen Mann lasse ich seltener werden als gediegenes Gold. Ein Mensch wird kostbarer als Ophir-Gold sein. Ich werde den Himmel erzittern lassen. Die Erde wird beben von Grimm Jahwes an dem Tag, an dem der Allmächtige zürnt. Eine Anmerkung. Josephus, die Septuaginta und die Vulgata verstanden unter Ophir Indien. Dafür spricht, dass es alle in der Bibel erwähnten Güter, also Gold, Silber, Edelsteine, Hölzer, Elfenbein, Affen und auch Pfauen, im alten Indien gab. Und es ist auch bekannt, dass im 2. Jahrtausend vor Christus schon ein lebhafter Handel zwischen dem Persischen Golf und Indien getrieben wurde. Dazu waren Hochseeschiffe, die werden in der Bibel oft als Tarschisch-Schiffe bezeichnet, nötig. Eine andere Theorie besagt, dass Ophir eine Stadt war, die vermutlich an der südwestlichen Küste Arabiens oder auch 75 Kilometer nördlich von Bombay lag. Im Weiteren kommen jetzt die Meder vor, die lebten im Nordwesten des Iran und eroberten 612 vor Christus zusammen mit den Babyloniern die assyrische Hauptstadt Ninive und 539 vor Christus zusammen mit den Persern Babylon. Aber sie waren auch schon in den viel früheren Konflikt verwickelt, der im Jahr 689 vor Christus, also 12 Jahre nach der Weissagung Jesajas, zur Eroberung Babylons durch die Assyrer führte. Und als Chaldeer werden die Bewohner von Südbabylon und später auch alle Babylonier genannt. Weiter im Text. Sie werden wie aufgescheuchte Gazellen sein, wie eine Herde, die kein Hirt zusammenhält. Jeder flieht zu seinem Volk, eilt in sein Heimatland zurück. Es wird jeder erstochen, den man erwischt. Wen man packt, den trifft das Schwert. Sie müssen es mit eigenen Augen sehen, wie man ihre Kinder zerschmettert, ihre Häuser plündert und ihre Frauen schändet. Ja, die Meder lasse ich auf sie los, die das Geld nicht achten, die man nicht mit Gold bestechen kann. Ihre Pfeile strecken junge Männer nieder, mit Kindern machen sie kurzen Prozess und selbst Säuglinge verschonen sie nicht. Wie es Sodom und Gomorra erging, den Städten, die Gott zerstörte, so wird es auch mit Babylon sein, dem Juwel von Königreichen, dem Schmuckstück der stolzen Chaldeer. Es bleibt auf Dauer unbewohnt, unbesiedelt für alle Zeit. Kein Nomade schlägt dort seine Zelte auf, kein Hirt lässt seine Schafe dort ruhen. Nur Wüstenspuk gibt es an diesem Ort und Häuser voller Eulen. Strauße wird man dort finden und Dämonen führen ihre Tänze auf. Hyänen heulen in verlassenen Palästen und Schakale in den Schlössern der Lust. Die Tage der Stadt sind gezählt. Bald schlägt die letzte Stunde von Babylon. Lukas Kapitel 5, die Verse 17 bis 39. Jesus darf Sünden vergeben. Eines Tages, als Jesus wieder lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Dörfern Galiläas, aus Judäa und Jerusalem gekommen. Und die Kraft des Herrn drängte Jesus zu heilen. Eine Anmerkung? Pharisäer waren eine Religionspartei, die auf ganz genaue Einhaltung der Gesetze und Überlieferungen Wert legten. Und mit Menschensohn, das ist eine von Jesus bevorzugte Selbstbezeichnung, die an Daniel 7, Vers 13 anknüpft, wo der zukünftige Herrscher des Gottesreiches angekündigt wird. Weiter im Text. Da brachten einige Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei. Sie wollten ihn ins Haus hineintragen und vor Jesus hinlegen. Weil sie aber wegen des Gedränges der Leute keinen Weg fanden, wie sie ihn hineinbringen sollten, stiegen sie aufs Dach und ließen ihn auf seiner Matte durch die Ziegel hinunter, mitten unter sie, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Deine Sünden sind dir vergeben. Die Gesetzeslehrer und Pharisäer fragten sich empört: Was bildet der sich ein? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten, und fragte sie: Was macht ihr euch da für Gedanken? Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und geh? Doch ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Dann wandte er sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor aller Augen die Matte, auf der er gelegen hatte, und ging nach Hause. Dabei pries er Gott unaufhörlich. Alle gerieten außer sich, lobten Gott und sagten voller Furcht: Unglaubliches haben wir heute gesehen. Neuer Wein in neue Schläuche. Später, als Jesus die Stadt verließ, sah er am Zollhaus einen Steuereinnehmer sitzen. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm: Komm, folge mir. Ohne zu zögern stand er auf und folgte Jesus. Er ließ alles zurück. Später gab er Jesus zu Ehren ein großes Festessen in seinem Haus und lud dazu noch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit zweifelhaftem Ruf ein. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, die zu ihrer Partei gehörten, sagten ärgerlich zu den Jüngern von Jesus: Wie könnt ihr nur mit Steuereintreibern und diesem Gesindel zusammen essen und trinken? Da griff Jesus ein und gab ihnen zur Antwort: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechten zu sagen, dass sie ihre Einstellung ändern müssen, sondern Sündern. Daraufhin sagten sie zu Jesus: Die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel. Die der Pharisäer tun das auch. Aber deine Jünger essen und trinken. Jesus erwiderte: Könnt ihr die Hochzeitsgäste denn fasten lassen, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen entrissen wird. Dann werden sie fasten. Er machte es ihnen auch noch mit einem Vergleich deutlich. Niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid, um damit ein altes zu flicken. Dann hätte er das neue Kleid zerschnitten und das Stück würde ja auch nicht zu dem alten passen. Und niemand füllt jungen Wein, der noch gärt, in alte Weinschläuche. Der Wein würde die Schläuche zerreißen und auslaufen, so wären Wein und Schläuche verdorben. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Aber auch niemand, der alten Wein getrunken hat, will anschließend neuen. Der alte ist besser, wird er sagen. Das war der Bibeltext für heute. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Dienstag und wenn ihr wollt, hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.